I know why you came here, brother. You want to listen to David and Tiba, but let me tell you, if you want to do this, you want to do this right, brother. So get ready for Lumpermania.
Hi, ich bin David.
Und ich bin Tibor.
Wir unterhalten uns jede Woche.
Worüber? Ja, mal gucken.
Die zwei vor der Lampe. Ich hätte mal Bock auf Live-Bläser, ist mir mal eingefallen. Weißt du, dass wir so einfach so Live-Trompeten in der Folge dabei haben? Oder wenn wir irgendwann mal in so einer verstaubten Kneipe auftreten, wie so Team 5, weißt du, bei ihrem ersten Release-Konzert, dass wir dann so Live-Bläser auf der Bühne haben, die dieses Düt, 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 Düt. Das ist echt, das ist so ein bisschen, erinnert mich jedes Mal so ein bisschen an Jein von Fettes Brot. Die 91er-Version, die Ursprungsversion oder halt die 90er-Version. Yeah. Da haben wir auch so ein Weißt du, das ist so ein bisschen geil. Hey, wir nehmen ja schon auf. Hallo, liebe Freunde und Freundinnen. Willkommen zurück bei Tibor und David.
Ja, Mann, Folge 75. Was ist los? Was geht los da rein? Und ey, und Hulk Hogan hat uns extra was aufgenommen für diese Folge. Er ist gerade Feuer und Flamme für alles, was Qualität hat. Was Überlebenswillen hat.
Er ist voller... Er ist Feuer und Flamme für Trump, habe ich gesehen. Ne?
Ja,
er
ist, der ist da auf der Bühne. Pass auf, das war so geil. Ich habe das auf Spiegel Online zuerst gelesen oder auf spiegel.de. Und da muss ich direkt mal eine kleine Kritik an denjenigen, der es geschrieben hat, raushauen. Oben steht, also ich lese
das mal
vor.
Ich dachte an Hulk Hogan, aber nee, okay. Autor des Artikels. Alles
den,
klar.
Den habe ich schon wegen ganz anderen Sachen auf dem Zettel stehen. Das ist jetzt, der macht es eh nicht mehr gut in diesem Leben. Von der WrestleMania zur Trump-Mania. Hulk Hogan unterstützt Trump mit bizarrer Rede. Er ist für Stripes im Ring bekannt und übertrügt die Masche nun auf den Republikaner-Parteitag. So, erstmal von der WrestleMania zu Trump-Mania finde ich ein bisschen...
Schon eine schlechte Überschrift, finde ich auch. Eine schlechte Überschrift,
Es ist nie, auch im Englischen, nie The WrestleMania, sondern einfach nur WrestleMania. Also dieses der WrestleMania ist schon mal komisch und dann spricht doch wenigstens von Hulkmania, wenn du schon mal dabei bist. Hulk Hogan unterstützt Trump mit bizarrer Rede. So, ich habe mal nachgeguckt. Bizarr, absonderlich in Form und Gestalt, ungewöhnlich, eigenwillig, seltsam, geformt oder aussehend, bizarre Formen. Ey, Hulk Hogan hat schon immer genau so geredet. Wenn er auf die Bühne geht und eine laute Rede hält, dann habe ich genau das von ihm erwartet. Also es ist ja wohl keine bizarre Rede, sondern da müsste stehen, Hulk Hogan unterstützt Trump mit typischer Hogan-Rede oder irgendwie sowas. Und er ist für Stripes im Ring bekannt. Ich glaube, er meinte Stars and Stripes. Also von vorne bis hinten kein guter Artikel, ganz ehrlich. Nee. Das stellt ja den ganzen Hogan-Auftritt in den Schatten.
Ich muss zugeben, dadurch, dass ich ja nie Wrestling geschaut habe, verwechsel ich Hulk Hogan immer mit diesem Typen von dieser D-Max Chopper-Serie, von dieser Harley-Serie. Kennst du die?
Nee.
Es gibt so eine ganz berühmte, die haben so ein Autohaus, die haben so ein Chopperhaus und die schrauben so Harley-Choppers und der Vater, so dieser Vater von dieser ganzen Familie sieht exakt aus wie Hulk Hogan. Und deswegen verwechsel ich die immer, aber Hulk Hogan ist der Wrestler, ne, der mit dem roten Bandana und mit diesem...
Mit dem blonden Bart, ne? Und der meistens so eine viel zu kleine Sonnenbrille auf. Ja. Ja, der war bei Trump auf dem Parteitag, hat er jetzt hätte ich schon Trump-Manier fast gesagt, ein typischer Hogan-Manier, sein T-Shirt zerrissen und da rumgebrüllt und so. Und die ist alle im Publikum
am Ende so, aber er hat
es
noch nicht so ganz hinbekommen. Ne? Unten so das letzte Stück T-Shirt, da musste er nochmal neu ansetzen.
So, er probiert ja wirklich auch mal über die Distanz zu gehen.
Aber hat er sich auch das Ohr abgeklebt, wie jetzt die Mitgenossen und Mitgenossinnen von Trump,
das
die Mitleidenden?
Krass, ne? Die stehen da im Publikum und haben alle so ein weißes Pflaster am Ohr. Das ist auch wirklich, das nimmt alles so bizarre Form an. Ich kann gar nicht verstehen, wie Leute diesen Wahlkampf uninteressant finden können. Ich finde, das ist größte Unterhaltung auf allen Ebenen. Also wirklich. Ja. Besser geht's doch nicht. Was wollen wir mehr von sowas? Also von Amerika. Mehr geht ja wohl nicht.
Aber wird sich Biden bis zum Schluss jetzt durchhalten, weil man hört ja jetzt auch von allen demokratischen Ecken, ne, dasselbe, was wir ja letzte Woche schon im Podcast gesprochen haben, so, ist der Mann denn noch tragbar, weil er lässt ja Trump, wie du es ja sehr gut zusammengefasst hast, erst gut dastehen und erst smart wirken und vital. Ja,
also ich glaube, das Eis wird von Woche zu Woche dünner. Ich glaube, nächste Woche werden wir uns die Frage nochmal stellen und Also, boah, ich glaube, das zögert, ich weiß nicht, ob er es noch durchzieht. Jetzt habe ich gelesen, seine Vize, wie heißt die, Kamala Harris,
ja.
Hat wohl in Umfragen irgendwie, legt langsam zu, also keine Ahnung, ob sie jetzt schon langsam
das
so
in check sich ich eh nicht, warum die nicht stellt. Number One ist, ich check's nicht, also das würde ja in so vielen Ebenen passen, Frau, POC-Background, demokratische Partei. Also ich meine, das hat doch fast so Obama-Vibes, weißt du? Ja. Also ist doch deutlich besser als diese alte verbrühte Wurst Biden, die da irgendwie sich noch auf die Bühne schwängelt.
Ich glaube jedenfalls,
ich weiß es nicht.
Keine Ahnung, ich glaube, da muss auch jemand Populistischen dazustellen. Ich glaube auch nämlich bei Trump, ja, okay. Das Ding ist so, ne, man denkt ja hier so aus deutscher Sicht so, oh, jetzt ist er verklagt, jetzt wird er fallen und so. Aber ganz ehrlich, die kannten Trump schon vorher. Der ist von Tag 1, als der gesagt hat, ich will Präsident werden, hat er sich so gezeigt, wie er nun mal ist. So, der kann niemanden mehr negativ überraschen. Man hat sich daran gewöhnt, dass das ein kompletter Freak ist, ein Verbrecher. Und wenn er dann solche Sachen macht, dann ist es nicht so, oh mein Gott, sondern ja, ey, der hat schon an Tag 1 irgendwie Pussys gegrabbt. So, ja, du kannst nicht, der kann machen, was er will. Ich habe schon überlegt, ob wenn er einen erschießt oder so, dann wäre vielleicht, aber selbst da wäre ich mir nicht sicher, ob ihm das wirklich die Beine stellen würde für diese Präsidentschaft. Ich glaube, er könnte sogar einen erschießen.
Und würde das eigentlich trotzdem eine sehr
gewählt werden.
Das ist eigentlich eine sehr gute Taktik, ne? Das ist so ein bisschen diese Rüpel-Rapper-Taktik aus dem deutschen Fernseher der 2000er. Weißt du, wo gesagt wurde irgendwie, ja, wie kann man denn Bushido in eine Talkshow einladen und so. Das ist halt, ich meine, der hat schon alles gemacht. Der hat schon über jede Scheiße gerappt oder keine Ahnung, jede Drogen genommen und so. Und es gibt einfach so, ist halt so sein Ding. Es ist halt so, es gibt halt kein Bergab mehr,
ja.
Weil
ja, der hat sich mit dem Klagen eingelegt. Ach ja, das macht Sinn, ja. Überrascht jetzt nicht.
Eigentlich eine gute Taktik, ey. Das ist eigentlich sehr gut, ja.
Also der ist selbst unangreifbar, Trump, weil alles, was, ja. Das hätte, also wurde ja in den ersten Wochen geklärt und für okay empfunden und so, und dann wurde er auch gewählt, also scheinbar kommt er mit so Sachen durch, ja, und wenn jetzt noch irgendwas rauskommt, ja, was soll denn da noch rauskommen, wo man dann sagt, oh mein Gott, also das ist ja jetzt wirklich viel zu krass, weil war schon eigentlich alles viel zu krass, aber eben, er hat einen anderen Standard gesetzt, ne, eine andere Messlatte, Ach ja, der Trumpy-Pumpy.
Wahnsinn.
Ja, Joe Biden hatte diese Ohren, ne, diese Faltohren. Kennst du, hast du schon mal darauf geachtet? Der ist so geliftet, so mega krass. Der hat ja wirklich ein glattes Gesicht für so ein Alter. Aber das ist, aktuell machen die das so bei Männern auch viel. Dann hast du halt alle Falten verlagert an die Ohren. So hier, wo du, so zwischen Ohr und Gesicht, da sind dann so ganz viele dicke Kerben an den Ohren. Und daran siehst du dann, Facelifting. Und jetzt habe ich leider ein Interview gesehen von Bill Burr, einem Comedian, den ich sehr mag. Und der hat auch keine Haare. Deswegen sieht man halt auch, die Ohren sind freigelegt und da sieht man die dicken Kerben. Das Joe Biden-Ohr, habe ich das getauft.
Aber ist das wirklich so, dass es dann einfach an die Seite geklemmt wird? Ja, und
das sieht einfach nach hinten und dann wirft das natürlich hier am Ohr die Falten, ne?
Kriegen die dann so, aber es ist dann so, es sind dann so Falten am Ohr. Es sind so, die kriegen jetzt keine Brokkoli-Ohren oder so, ne? Wie so Ringer. Ja,
aber sieht aus wie so Kiemen einfach hier so. Da, wo meine Koteletten sind. Ich weiß nicht, ob Frauen das auch machen, genau dieselbe Technik. Ich meine, die polstern ja gerne, die unterspritzen ja gerne. Aber bei Frauen, da kannst du noch ein bisschen zum Friseur gehen, weißt du, die Haare so ein bisschen mit dem Lockenwickler und dann sieht man das nicht.
Ja, stimmt.
Ich schicke dir gleich mal ein Foto, das sieht schon irgendwie komisch aus.
Sehr gerne, sehr gerne.
Wie diese Polstergesichter, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen, dass auch hier Angela Kinsey von The Office Ladies, dass die auch leider durch dieses viele Unterspritzen so ein Polstergesicht gekriegt hat. Dann kriegen die einfach diese Ladies so ein kreisrundes Gesicht, weil die immer wieder hingehen und neues irgendwie Zeug unter die Falten spritzen lassen. Und jetzt habe ich irgendwie im Internet gesehen, das liegt wohl auch daran, dass sich das Zeug dann nach 5 Jahren oder so langsam, das gewinnt dann an Volumen unter der Haut. Bis zu 50% mehr. Und dann wird dein Gesicht natürlich immer dicker und dicker mit der Zeit, weil dieses Chemiezeug da irgendwie expandiert.
Es ist so ein Harald Glöckler-Ding, ne? Der hat ja auch mittlerweile ein ganz rundes Gesicht, wenn man
so ältere
Fotos von
ihm sieht. Ich glaube, da ist einfach nur die Menge. Ich glaube, da ist noch nicht mal die Zeit, dass das da unten so viel reift, sondern der hat einfach so viel direkt ab Tag 1 da reingeballert in dieses stumpfe Gesicht. Und auch mit dem Edding. Wie der aussieht, ne? Unglaublich. Ich habe den auch noch nicht auf TikTok gesehen.
Der hat komplett seinen Style geändert, ne? Der hat jetzt. Der sieht jetzt aus. Nee, ich finde, der sieht aus wie ein homosexueller Clan-Boss. Wenn so ein Clan-Mafia-Boss schwul wäre, dann wäre das Harald Glöckler.
Und schwul sein
mittlerweile.
Darf, ja.
Weißt du, das ist so ein, ohne Scheiß, vom Ramo-Clan, der oberste Boss oder von der italienischen Mafia, der Clan-Boss ist schwul, das ist Harald Glöckler. Weil Harald Glöckler hat mittlerweile überall so Tattoos, ist aber auch breit gebaut, weil er auch Steroide mittlerweile, irgendwann hat er auf Steroide umgestellt, weißt du?
Dann hat er so eine von Silikon auf Steroide umgestellt.
Dann hat er so eine Boxerfrisur und halt seinen tätowierten Bart, ne, das ist, und dann trägt er immer aber so ganz, ganz dicken, goldenen Schmuck, so richtig so Bling-Bling-Ketten, weißt du, so, ich trage Ketten. Und, Alter, also der mittlerweile sieht echt aus wie ein gefährlicher Clan-Boss, der so ganz viel Scheiß am Stecken hat, aber halt in schwul. Und mit so einem kleinen Pudel halt.
Ja, und irgendwie im Auto vergessen und er kam nicht raus und lag dann sehr lange unter der Sonne, unter der Windschutzscheibe und ist so langsam angeschwollen überall. Kurz vorm Aufplatzen. Dass die Haut das mitmacht teilweise. Also ich will ja nicht hier schämen oder so, ne, oder schlecht über andere reden, aber das sieht schon wirklich gruselig aus. Als du gesagt hast, er hat seinen Style geändert, dachte ich, ne, der hat die Spezies geändert. Der sieht aus wie irgendwie Ramoklan vom Mond, Alter.
Ja, von der dunklen Seite des Mondes.
Der oder irgendein Paralleluniversum. Wo kommst du denn her? Ich bin der Chef vom Ramo-Clan. Also wie sieht denn der Ramo-Clan bei euch aus, Leute? Wir haben einen ganz anderen. Guckt euch mal unsere Jungs an hier.
So ein schlechtes Paralleluniversum. So Chef von Ramo-Clan auf Wish bestellt. So ein
Matt Gröning. Paralleluniversum, ey.
Aber ey, wo wir von alten Leuten reden und so, ne? Tibor, hast du mal die Erfahrung machen müssen, dass du einen Künstler, einen Musiker oder auch einen Schauspieler, den du sehr, sehr gefeiert hast als Jugendlicher oder halt ne, als vor ein paar Jahren noch oder so, dass du die Erfahrung gemacht hast, dass du den live, im Real Life abkacken siehst? Also jetzt nicht natürlich so vor deinen Augen, aber halt so pro Interview, pro neues Song, du siehst den immer mehr und mehr abkacken und du weißt einfach, also gib dem noch ein paar Jahre, dann ist der halt durch und dann ist er halt weg. Weißt du, also das ist so diese ganz schmerzhafte, traurige Erfahrung, dass du als großer Fan dein damaliges Idol wirklich so zugrunde gehen siehst. Ja,
also nicht Idol, aber jemand, den ich super gut fand damals, war Amy Winehouse, ne? Und da konnte man live zugucken.
Okay.
Und da haben ja viele zugeguckt. Also.
Bevor es ja noch so richtig radikal abgebrochen ist, ist sie ja einfach verstorben. Ne? Also ich glaube, hätte man das irgendwie noch 10 Jahre länger mitsehen müssen, wäre es einem vielleicht...
Aber auch da gibt es auch so Videos von den letzten Auftritten und so, da denkst du dir, mein Gott, warum?
Okay.
Warum? Warum nimmt dich keiner von der Bühne runter und sagt, komm mal her, Schätzchen.
Ach krass, ey. Ja, weil ich hab die Erfahrung tatsächlich mit dem ehemaligen sehr erfolgreichen Deutschrapper Favorite gemacht. Kennst du den Namen noch? Der war bei Selfmade Records, so neben Kollega und Casper und so diese Zeit. Das war so, das war so um die 2010er, 2011er Jahre, da war gerade Agro Berlin und Erst Guter Junge weg als dominierende Deutschrap-Label und dann hat er auf einmal so Selfmade übernommen, ne, mit so irgendwie mit Kollega, Karate Andy, Casper und da war halt auch Favorite dabei und der war halt dann übelst groß. Ich war damals auch bei einem Konzert bei dem und da war die Vorband von dem noch, 257ers, die dann halt später so riesige Hits gemacht haben wie Holz oder Holland und so. Also bescheuerte Lieder, aber das waren halt Nummer 1 Hits. So. Die wurden halt in den Disco überall gespielt. Die haben damit Millionen verdient. So, ne? Und die waren Vor-Act von Favorite. So. Das war noch im Underground, so eine kleine Veranstaltungsstätte in Köln, gibt's auch nicht mehr. Und dann hat sich Selfmade so ein bisschen aufgelöst und Favorite ist dann halt richtig dick geworden, ist immer fetter geworden und hat immer mehr, und man wusste damals schon, der hat übelst Probleme mit körperlich.
Ich dachte jetzt
der
so.
Ist immer
medial.
Der ist auch der ist in der Branche größer geworden, aber dann ist halt, dann war aber sein Problem, der hat dann halt wirklich auch Nummer 1 Album gemacht und dann ist der aber, der hatte schon ein Problem mit halt Amphetamine, mit PEP. Der hat halt übelst viel immer Speed konsumiert, so. Und war dann halt auch immer so richtig unzuverlässig. Es gab dann irgendwie, das hat man auch dann irgendwie gehört bei Interviews und so, dass dann teilweise die Alben produzieren super schwer war, weil der sich nicht an Timelines gehalten hat, weil der halt super viele Alk- und Speed-Probleme hatte, so. Schnitt. Ein paar Jahre später, irgendwie vor einem Jahr oder so, taucht auf einmal ein Lied auf YouTube. Favorite. Ich box Michael Jackson, hieß das Lied. Super weirder Text. super weirder, zusammengewürfelter Text, wirklich so, der Text ist wie so eine Techno-Afterparty nach 3 Tagen, was die Leute sich da unterhalten, das ist so der Text eigentlich von dem Lied. Also super merkwürdig, und dann sehen wir den Favorite in dem Video, alle Zähne schwarz, übelst dick mittlerweile geworden, so eine zusammengewürfelte Garderobe, wirklich so von den 3 Sachen, die der noch so im Schrank hat. Und mittlerweile, jetzt hat der, pass auf, richtig crazy, jetzt hat der vor einer Woche ein Lied auf einmal rausgebracht mit Kollega. Kollega hat auf einmal ein Lied wieder gedroppt, wo der Favorite auf einmal reingebracht hat. Ey, Favorite, der hat mittlerweile gar keine Vorderzähne mehr, gar keine mehr. Dadurch lispelt der mittlerweile dermaßen stark, dass du das auch in der Produktion nicht mehr wegmischen kannst. Das heißt, auf den Spuren, das ist ein komplett lispelnder Typ. Vom Flow, meiner Meinung nach, immer noch richtig krass. Ich feier Favorite immer noch sehr von seinem Rap-Flow und so. Ja. Aber wenn du dir dann ein Interview mit dem vor allem anguckst, dann ist ein Interview aufgetaucht, das ist erst vor ein paar Monaten gemacht worden. Dann redet der darüber, dann sitzt er da in seiner Wohnung. Der wohnt gerade irgendwie so als Untermieter bei einem Freund in Essen. Der kommt übrigens aus Essen. Das ist ein Essener Rapper. Essen. Und dann sitzt er da in seinem Untermieterzimmer, komplett am Lispeln, übelst den wirren Blick die ganze Zeit und geht nicht auf die Fragen ein und sagt dann halt auch so Sachen wie, ja, hast du denn mal einen Therapeuten gesucht? Warst du mal in Therapie? Antwortet der dann sowas mit so, hab ich nicht nötig, Therapeut, brauche ich nicht, Mann, ich bin Favorite, Mann, das ist einfach eine Umtransformierung, so, weißt du, wie, so, man transformiert sich einfach so, so redet der, no joke, ich übertreibe das gerade nicht, der redet dann so, und du, wenn du dann die Kommentare liest, dann sind alle Fans seit Stunde 1, wie ich, seit Stunde 1, die Fans, die das dann sehen, sind alle auf derselben Linie, wie ich vorhin meinte, es ist einfach mega traurig zu sehen, wie sehr der sich kaputt gemacht hat, wie wenig Selbstreflexion dieser Mann auch hat. Und auch so, ich hatte nie Drogenprobleme, so ein, sagt er so, ein Mensch hat keine Probleme. Und dann hat auch so ein Typ so in den Kommentaren gemacht, so, ein Mensch hat keine Probleme, Favorite 2024. Das ist so, der redet so wirr, der Typ, das ist so krass, Mann. Keine Zähne mehr in der Fresse und redet dann in dem Interview aber darüber, dass er ja eigentlich nur einen Vorschuss braucht von ungefähr 2 Millionen von einer guten Produktionsfirma und dann haut er wieder Nummer-1-Alben raus und so, weißt du? Und dann denkst du dir, Bro, wie weit fern von der Realität lebst du eigentlich? Das ist krass, Mann. Das ist so krass. Das ist
hart. Vor allem, wenn man wirklich Fan ist und das so über die Zeit so nach und nach sieht und schon befürchtet irgendwann zu einem Zeitpunkt und sich das dann bestätigt, so, ne, war heftig.
Ja. Tja. Wie gesagt, ne, es hat damals angefangen mit dem massiven Speed-Konsum, Körpergewicht voll zugelegt, rausgeschmissen worden aus dem Label, auf einmal taucht ein Video auf, übelst die schwarzen Zähne in der Fresse, übelst der wirre Text, auf einmal taucht ein Interview auf, gar keine Zähne mehr in der Fresse, keine Selbstreflexion, komplett am Ende, weißt du, und dann kriegt er nochmal die Möglichkeit, mit Kolle ein krasses Lied zu machen, das ist richtig gut geworden, aber der hat dermaßen sich mittlerweile seine Zähne und seine Aussprache, hat er sich dermaßen verkackt mittlerweile, dass sogar so ein krasses Major-Label, das nicht rausproduziert bekommt, weißt du? Also,
nee, was nicht da ist, ist nicht Ahnung. Da, ne? Da muss ich an diesen, hier Butterfly, die haben doch auch nochmal Crazy Town,
ja,
den Sänger.
Der ist ja gestorben, ne?
Der ist ja tot. Der hat ja vorher auch nochmal so ein Video gedroppt, wo er da so Backstage so ein Live-Video macht.
Komm mal, Lady, du mal Butterfly.
Butterfly. Ja. Oh ja, oh ja.
Wobei, da muss ich sagen, Karma! Aber ja, das ist bei Hip-Hop ähnlich wie bei Wrestling. Wenn man da Fan ist, dann muss man damit rechnen, dass man irgendwie schon im jungen Alter von seinen Helden irgendwie Abschied nehmen muss oder da Sachen miterleben muss, wo man denkt, ach du Scheiße, kann ihm dann keiner helfen? Was ist denn da los?
Ja. Also dann wirklich lieber, dann mach wirklich so eine Rap-Zukunft wie Bushido, den am Ende gar keiner mehr juckt. Der macht dann noch so einen Podcast mit seiner Frau, zieht nach Dubai, beendet jetzt seine Karriere, hat jetzt so sein bisschen Geld halt verdient.
Ja, und dann mach lieber 2038 sowas. Oder was hat er gesagt? Nee, 26 oder so, ne? Aber das war irgendwie so, ja, ich mach Karriereende 2026. Ich so,
wow, ja,
das
er macht jetzt noch eine Tour ein
weiter
und so.
Weg.
Ja, ja. Ja, ja. Ich habe auch schon gesagt, der macht locker diesen hier, den Gunter Gabriel aus der Schlagerwelt, der hat ja auch irgendwie 6-mal oder so seine Karriere beendet, um dann immer wieder so seine letzte Tour halt zu promoten.
Ja, oder Michelle, und so. Und Howard Carpendale auch, der hat jetzt auch wieder überall plakatiert, ja, einmal mache ich es noch oder irgendwie sowas. Ja, wir machen jetzt kurz Pause. plakatieren ja, die Nachbarschaft mit unseren Penissen und dann reden wir gleich weiter.
Wir machen jetzt Gorilla-Marketing mit unseren Penissen, das wird geil.
Gorilla, das wie heißt gleich. Das? Nee, Samen. Gorilla-Samen. Nee, wie heißt das denn? Flower Booming. Throw the Samen in your garden. Machen wir jetzt, bis gleich.
Wenn es juckt, während sie gerade unter Leuten sind. Wenn es riecht und etwas klebt. Dann wäre eine Dusche angebracht. Waschen Sie Ihr Arschloch mit viel Schaum und verbringen Sie einige sorglose Stunden. Waschen mit Schaum.
Flowerbombs. Ich habe nachgeguckt. Flowerbombs. Das sind so kleine Hand, so faustgroße Dinger, die sind voll mit Samen. Die kannst du so irgendwo hinwerfen und dann wachsen da Blumen. Das war mal so ein Trend.
Das hat man so das in den späten 90ern oder so, ne?
Nee, vor ein paar Jahren, ist gar nicht so lange her. Echt? Ist wahrscheinlich schon ein bisschen mehr her, als ich denke, aber ein bisschen mehr her, ein bisschen länger her. Mein Gott, Tiber, gib dir Mühe. Ich bin müde heute. Ich habe auch die Fenster auf, falls ihr das hört im Hintergrund, da fahren so Autos lang und so. Wir nehmen hier heute auf dem Sonntag auf, gestern war so heiß, heute, ich kriege die Luft hier nicht ausgetauscht. Ich kann mir nicht leisten, jetzt eine Stunde die Fenster hier zuzumachen. Aber warte mal, ich kann alles noch dazu, gut. Warte, ich packe dazu noch ein paar sommerliche Feelings. Komm, ich mache noch ein bisschen Italien dazu, italienische Stadt. Mit einem Roller, der vorbeifährt. Ja. Und vielleicht ein paar zirpende Grillen noch.
Oh, das ist gut. Ja, ich höre sie schon. Ja.
Ein Flugzeug?
Nee, so.
Oh, voll laut. Nee, keine gute Idee.
Aber ich kann das verstehen. Ich habe auch nicht so gut geschlafen. Gestern Nacht bin ich irgendwann eingepennt und dann bin ich heute Morgen so um 7.30 Uhr bin ich wach geworden und war auf einmal so wach, aber trotzdem noch erschöpft müde. Aber konnte nicht irgendwie weiter pennen und dann habe ich so den Fernseher angemacht und dann lief auf Disney, auf dem Disney Channel Kanal. Es gibt ja so einen freien Kanal von Disney Channel, so.
Ja.
Und dann lief da gerade die erste Szene von Findet Nemo. Und ich dachte mir so, ach komm, witzig so. Und danach lief König der Löwen. Die haben also anscheinend hauen die sonntags immer so voll die Disney-Klassiker raus. Kleiner Tipp hier anscheinend. Also es lief erst Findet Nemo und danach König der Löwen.
Wow.
Und dann habe ich den kompletten Film geguckt. In meinem, weißt du, weil ich war irgendwie noch wach, aber war auch zu kaputt, um aufzustehen. Und dann ist mir irgendwie mal aufgefallen, mal so Recap-mäßig, weil es war lange her, da ich den geguckt habe. Und der lief auch ohne Werbung. Also es lief noch nicht mal Werbung, also lief komplett durch. Und da ist mir einfach mal aufgefallen, was es eigentlich für ein toller Film ist, Findet Nemo. Irgendwie hatte ich das gar nicht mehr auf dem Schirm, aber was das eigentlich wirklich für ein klasse, toll erzählter Film ist.
Spannend alles, ey, ja.
Also wirklich, vor allem auch er ist spannend und vor allem hat er einen super guten Humor, der super gut für Erwachsene auch funktioniert und der dich total irgendwie, und der ist halt so schon irgendwie tiefgehend, weil er auch ganz viele Sachen anspricht, die natürlich auch deep sind, ne, irgendwie so den Vater verlieren, die Mutter verlieren, mit Behinderung aufwachsen und so gegen, mit anderen Leuten zusammenkommen, die sozusagen dich eher als Feinde sehen, also ne, irgendwie super viele gesellschaftliche Themen werden da angesprochen, ne? Aber mit einem total süßen Humor, aber auch irgendwie so ja straight erzählt und so, und alleine auch der Aufbau, dass es nicht einen Hauptcharakter gibt, sondern es ist ja eigentlich eine Geschichte, es ist ja eigentlich so eine Split-Story, weil wir sehen ja einmal Merlin, den Vater, der mit Dory Nemo sucht, und wir sehen ja Nemo, der in dem Aquarium in Sydney bereits ist und versucht mit diesen Leuten da rauszukommen, und ich finde, das ist so gut und auch schlau, toll erzählt, auch von der Erzählweise und so, dass du ja immer wieder zwei Storys hast, die aufeinander zuarbeiten, und ich weiß nicht, ich habe heute Morgen diesen Film irgendwie nebenbei gesehen und dachte eigentlich, ey, wie gut ist eigentlich Findet Nemo? Wie gut ist eigentlich dieser Film? Ne? Irgendwie.
Und kennst du aus dem Disneyland diese Attraktion mit dem Monitor, wo man mit der Schildkröte sprechen kann? Das ist geil. Nee. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben mit irgendeiner fancy KI. Da gibt es scheinbar einen Schauspieler hinter der Wand, dessen Gesicht irgendwie getrackt wird, und der kann dann live mit dem Publikum interagieren, so Fragen beantworten. Die Gestik im Gesicht funktioniert perfekt. Der kann auch dann so wegschwimmen. Der kann seinen Bauch zeigen. Der kann sich so umdrehen und so. Der kann voll drauf eingehen, was die Leute sagen.
Ne? Das sind diese Reggae-Schildkröten. Also im Deutschen sind die so ein bisschen Reggae-like synchronisiert. Ja. So, ja Mann, ist alles cool. Du musst nur im Flow schwimmen.
Einfach schwimmen.
Auch diese, Auch die Synchro, ich meine, die Haie, das wurde ja damals dann noch mit Hakan und Stefan, diese beiden Sidekick-Haie, synchronisiert.
Ja, auch Anke
und
Engelke hier als Dory.
Anke Engelke als Dory, ja. Irgendwie. Und auch wie viele witzige sozusagen Dialekte mit reingemacht wurden irgendwie. Dann gibt's irgendwie, ne, alleine jetzt hier die Reggae-Schildkröte. Oder dann gibt es so eine geile Szene, wie weitererzählt wird, dass Merlin, also der Vater von Nemo, auf der Suche ist nach Nemo. Und das wird durch so weitererzählt, durch das Meer,
ne? Ja.
Wird das bis nach Sydney an diesen Pelikan weitergelabert. So. Und da gibt es so eine Krabbe, die auf einmal so berlinerisch redet, weißt du, so, nee, und der ist dann ganz tief gesunken, Zappenduser war's da, Kalle, wie geht's dir, moin, und das ist einfach so mal nebenbei, haben sie so einen Berliner Dialekt, ja, da reingehauen und so, und ich weiß nicht, ich finde das irgendwie so witzig in ganz vielen Ebenen, oder diese großartige Szene, wo der Hai auf einmal dann dieses bisschen Blut von Dory dann in die Nase bekommt, dann den verfolgt, und die sind ja in so einem U-Boot, wo daneben ja noch so Unterwasserminen ja überall sind.
Ayo.
Die ja dann, die gehen ja dann hoch am Ende durch diese Verfolgungsjagd der Haie.
Stimmt, ja.
Und dann auf einmal sehen wir so eine riesige Unterwasserexplosion und auf einmal Schnitt oben an die Wasseroberfläche, so zwei Schwäne sitzen da und es kommt so ein kurzes Blub und der andere so, na toll, und dann fliegt der los, weißt du, und alleine dieser kleine Zwischengag, also so kleine Zwischendinger, weißt du,
ja, wirklich.
Ich fand, also kann ich ganz toll, hat mich, ich weiß nicht, heute Morgen so, das hat mich wirklich dann so anderthalb Stunden, 90 Minuten wach gehalten, und dann bin ich irgendwie bei der ersten Szene dann bei König der Löwen, bin ich dann irgendwie eingepennt, weil, also jetzt nicht, weil der sehr schlecht ist, sondern weil ich dann schon, dann war ich dann auch müde, aber irgendwie, das hat mich wirklich wach gehalten, dass ich wieder bemerkt habe, wie toll, witzig und schlau erzählt, gut inszeniert dieser Film eigentlich ist. Also ja. Wirklich.
Ja, was auch tatsächlich, was ich echt gut fand, war Wall-E damals. Das ist ein richtig geiler, ja, Science-Fiction-Film für Kinder. Ja. Also wirklich.
Ja, voll.
Science-Fiction, wie er im Buche steht. Mit Herz und alle mit dabei. Und ja, sowieso. Also manche, also früher fand ich, also ich finde, bei Animationsfilmen gibt es so Ausnahmen, was früher häufiger der Fall war bei so Disney-Filmen, dass sie sich auch so Zeit gelassen haben für so kleine Gags oder auch so traurige Sachen. Ich erinnere mich da an den Donald Duck-Film, nicht Donald Duck, sondern hier DuckTales, der Film. Mhm. Da geht es irgendwie um die verlorene Genie-Lampe. Und dann ist auch Dagobert Duck irgendwann im Knast, irgendwie in so einer traurigen Zelle, und draußen regnet es, und irgendwie, die erzählen sogar noch so zwei so Tauben, die irgendwie draußen im Regen sitzen und auch nass werden, weißt du, und dann sieht man Dagobert und dann kommt so ein Tropfen runter und er landet irgendwie so auf einem Schnabel und rutscht da so runter so ein bisschen und dann macht er den noch so weg, so Kleinigkeiten einfach, so Details ohne Geschwindigkeit, ja, einfach nur um die Stimmung nochmal besser zu erzählen, so, das fehlt mir aktuell, ja, viel.
Und ich muss sagen, das vermisse ich halt manchmal so ein bisschen bei neuen Disney-Pixar-Filmen,
ja,
weißt du?
Oder also zu sehr nach, ja, weiß ich nicht, nach,
ja,
Motto, weiß ich nicht.
Voll, also es wird irgendwie so gefühlt, wird auf etwas hingearbeitet, was aber so ein bisschen gezwungen manchmal wirkt. Also es ist so, wie zum Beispiel bei dem Film Oben. Ich fand den Anfang total stark mit dem Mann, der dann halt dieses Haus noch hat in dieser Innenstadt, wo bereits überall Wolkenkratzer sind und so. Und dann driftet der Film aber ab in diese Fantasiewelt mit diesem pinken Esel und so. Und wird ganz merkwürdig, und ich muss sagen, das mochte ich auch nicht so bei, zum Beispiel bei Alles steht Kopf, nicht alles, doch hier bei Alles steht Kopf, bei dem ersten Teil, wo jetzt der zweite ja alle Rekorde irgendwie bricht.
Ach, mit diesen Gefühlen im Kopf irgendwie?
Mit den Gefühlen, und der erste Teil, der war halt so, der Grundgedanke war total cool mit dieser Operation, also mit dieser... Also mit dieser Station halt im Kopf, wo alle Emotionen so bestimmte Mitarbeiter sind und so. Aber dann driftet der Film irgendwie ab mit diesen komischen Kugeln und so, mit dieser Fantasiewelt. Und es ist alles so ein bisschen nicht mehr greifbar. Es ist irgendwie so ein bisschen too much. Und das fand ich immer das Schöne bei den früheren Disney-Pixar-Filmen. Das war so schön greifbar. Das ist dann ein Fisch und Haie oder es sind Löwen oder es sind irgendwie, keine Ahnung, Tiere im Dschungel oder es ist jetzt, oder es ist ein Roboter auf der dystopischen Welt. Aber es ist nicht auf einmal irgendwie so ein pinker Esel, der durch eine Fantasiewelt reitet, weißt du? Und das ist irgendwie bei neuen, und das war auch bei Soul bei mir so ein bisschen das Problem. Ich fand den Film total schön, da geht es ja auch ums Sterben und so. Und ich fand den Film eigentlich total schön, aber dann war diese Geisterwelt, war auf einmal dann wieder so too much. Das war so zu wenig greifbar gefühlt. Ich hätte mir eher gewünscht, dass man das mit haptischen Elementen vielleicht erklärt hätte oder mit Elementen, die vielleicht näher greifbar sind. Aber es war dann alles wieder so eine, das war dann irgendwie so, keine Ahnung, der Weg in den Himmel war so eine komische Sternenleiter und es war alles so too much in einer möchte gern Fantasiewelt.
Das waren die Worte, die mir gar nicht eingefallen sind. Also gerade dieses einmal dieses Bildliche, ne, wirklich, dass man komplett übertreibt und alles ist ins Perfekte irgendwie durchgestylt, aber auch dann die Erzählung, ne, dass man irgendwie es ist zu gewollt, zu erzwungen, dass man irgendwie da Emotionen rausholen will, wo irgendwie keine sind, wo man das Gefühl hat, man guckt eigentlich ein herzloses Produkt, wo man mitgerissen werden will. Und selbst bei Up muss ich sagen, ich weiß, es wird sehr gefeiert, dieser Schnitt am Anfang mit diesen Bildern, wo man einfach nur in Fotos erzählt, wie er seine Frau verliert. Da haben die mich schon verloren, weil ich dachte, ich sehe den Raum mit den Autoren, die sich das ausdenken, und dazu ist es mir viel zu kitschig. Es war einfach der absolute Ultra-Kitsch, ganz ehrlich. Und da bin ich dann komplett raus. Da sitze ich dann, ich bin sehr ein emotionaler Mensch. Ich fange häufig vor dem Fernseher an zu heulen. Aber bei Up dachte ich so, nee, Leute.
Ja, genau.
Das ist zu gewollt. Exakt. Ihr kriegt mich mit kleineren Dingen. Ihr müsst nicht direkt die Keule rausholen.
Ja, genau. Das ist halt dieses Ding, ne? Diese kleinen Dinge. Ja,
ey, komm, wo wir gerade dabei sind, komm, hier, der Trailer zu.
Let's talk about Hollywood. Music Biz. London, Paris, New York. Stars und Sternchen. Let's talk about the old media.
Ich habe es nämlich auch nicht wirklich vorbereitet, das Thema, aber ich habe es hier stehen, weil ich irgendwie gerne drüber sprechen will. Meine Vorbereitung sieht wie folgt aus, zu dem, was jetzt kommt. Ich habe, als ich Kind war und das live auf Sat.1 lief, habe ich Star Trek Raumschiff Enterprise The Next Generation geguckt. TNG, mit Jean-Luc Picard als Captain, mit William Riker gespielt von Jonathan Frakes als Nummer 1 und so weiter und so fort. Dann habe ich irgendwann, das ist gar nicht so lange her, ich glaube vor ein, zwei Jahren, habe ich das erste Mal wirklich von Staffel 1 bis, ich glaube 7 oder 8, wie viel gibt's davon, alles am Stück nochmal mir reingezogen. Zum allerersten Mal Rewatch im Erwachsenenalter so. Die erste Staffel katastrophal. Aber es wurde dann echt eine sehr gute TV-Serie. So, ich will mal kurz über TV-Serien reden. Und da ist ein großer Unterschied zwischen Serie, irgendwie Streaming-Serie oder wirklich TV-Serie, die nämlich auch, jetzt reden wir mal nicht von, wir haben eine Idee und wie funktioniert so ein Casting und bla bla bla, sondern so eine laufende Serie, Staffel 3, Star Trek, The Next Generation. Die Sommerpause ist, die Leute, die Showrunner, Autoren, Produzenten überlegen, wie machen wir weiter? Wir haben eine Staffel vor uns. Die wird wahrscheinlich so von März bis Dezember gedreht, von August, September bis März ausgestrahlt. 3 Wochen drehen, 1 Woche Pause und 5 Drehtage pro Folge. So sieht das ungefähr aus, ne? Also die Autoren schreiben im Vorfeld schon mal ein paar Folgen und während die erste Folge gedreht wird, wird aber schon Folge 10 geschrieben. Also ist so ein Puffer, aber man kann auch drauf reagieren. Wenn irgendwas beim Dreh komisch ist oder irgendwie ein Charakter mit einem eigentlich harmonieren soll, aber das funktioniert nicht, dann kann man immer noch eingreifen, weil man ist in laufender Produktion. Also man kommt nicht mit einer fertigen Staffel da an zum ersten Drehtag. So. Eine gute Serie überlegt sich wirklich, okay, schon ab dem ersten Tag, genau wie bei The Office, war hier Michael, wie heißt er, der Schauspieler, war sich schon sicher, am Ende muss Michael irgendwie die Frau finden und das Glück und wir brauchen ein Happy End für diesen Mann und darauf arbeiten wir hin. Ob wir so viel Folgen überproduzieren dürfen, wissen wir noch nicht, aber das wäre eigentlich das Ziel, wenn wir es erzählen dürfen. So, und dann überlegt man sich aber auch von Staffel zu Staffel, okay, was machen wir mit den verschiedenen Characters? So, ne? Der kann vielleicht das machen, der das. Wie entwickeln sich die Leute? Was zum Beispiel bei Two and a Half Men in den letzten 4 Staffeln gar nicht passiert ist. Also die haben sich überlegt, wohin entwickeln die, um das dann wieder in die Tonne zu schmeißen. Ich sag nur Adoption dieses Kindes. Die haben eine Idee, ziehen die eine Staffel durch, nächste Staffel, wo ist das Kind? So, kein großer Bogen. Und gute Serien fangen das wirklich von vorne bis hinten auf. So. Das bei Star Trek wahnsinnig gut. Die haben die Kurve gekriegt. Ich habe ja gerade schon gesagt, Staffel 1 war Katastrophe. Du fragst dich, warum ist dieser Captain noch Captain dieses Schiffs? Die sehen irgendeine Gefahr. Der Captain sogar, beam das mal an Bord. Ja, wir haben irgendwas gefunden. Ja, beam das mal an Bord. Die haben ständig irgendwie eine Epidemie. Die sind irgendwie eingeschlossen, kommen nicht weiter. Das Schiff ist kaputt. Du denkst ja echt so, ey, Picard, was machst du da? Ne? Du bist da im Weltall. Du kannst doch nicht so agieren. Aber auch Jean-Luc Picard entwickelt sich in diesen Jahren zu einem der geilsten TV-Charakter, die es überhaupt gibt, muss ich sagen. Alleine jetzt, pass auf, wenn du mal bei YouTube eingibst, ne? Jean-Luc Picard. Die ersten Videos, die heißen This is how diplomacy is done. Also so wird Diplomatie gemacht. Zweite Video, Jean-Luc Picard über die Wirtschaft der Zukunft. Drittes Video, Jean-Luc Picard über Fehler. Fünftes Video, Enterprise TNG Standgericht, Picard über den totalitären Staat. Star Trek, Alter, Jean-Luc ja so Picard über Religion. Jean-Luc Alter. Picard, the line must be drawn here. Star Trek, TNG Peak Performance. It is possible to commit no mistakes and still lose. Full scene. Der Typ hat alle 4, 5 Folgen, steht er vor moralischen Problemen, wo man da philosophisch, menschlich rangehen muss. Der diesen Data, gibt's ja auf dem Schiff, ein Offizier, der ein Computer ist. Da geht's irgendwann darum, dass die Sternflotte, also der Arbeitgeber sagt, okay, Data, du kommst mit, wir legen dich auseinander, wir bauen ganz viele Datas. Und dann sagt Picard, ey, aber das ist ein Offizier, so, ne, der ist ein, also der ist kein Mensch, aber der ist eine Person, der hier arbeitet und so. Nee, und dann wird er richtig vor Gericht verhandelt irgendwann, ob jetzt Data eigene Rechte bekommt. Und diese ganzen Argumentationen und so, das ist so gut für eine TV-Serie, die wie gerade beschrieben so wöchentlich im Gang irgendwie so produziert wird, wo die Autoren auch nicht viel mehr als 5, 6 Tage oder vielleicht 2 Wochen, 3 Wochen haben, so eine Folge zu schreiben, aber mehr eben auch nicht. Und da sind teilweise so geile Sachen bei und die haben es auch wirklich hingekriegt, immer so einen Mix an Folgen zu bekommen. Also natürlich ist es dieses Prinzip wie bei Dr. House und so, ne, es gibt immer einen ähnlichen Rahmen, in dem erzählt wird mit den gleichen Leuten und dann gibt's Leute, die dazukommen. Stargast übrigens voll oft bei Star Trek ist Whoopi Goldberg, die ist da die Barkeeperin in der Bar, hat auch eine richtig geile Rolle, die ist irgendwie schon, weiß ich nicht, 6000 Jahre alt oder so, die hat schon alles gesehen, weißt du, die ist so richtig, die ist richtig geil, die hat immer so richtig geile Kostüme an. Und was wollte ich jetzt sagen? Mein Fuß juckt?
Ja. Ja, Jean-Luc Picard, ne? Der Jean-Luc Picard, Richard genau, David Precht des Weltraums, würde ich
ja,
sagen.
Ja, war cool. Nee, und die haben es auch wirklich hingekriegt, dann in diesem Rahmen so ein Ding zu kriegen. Okay, jetzt haben wir mal eine Action-Folge, jetzt haben wir mal eine Picard-Folge mit moralischen Sachen, jetzt haben wir mal ein Mysterium, jetzt müssen sie mal auf den Planeten gehen, jetzt gibt's mal eine Folge, die haben auch diesen Raum, den man betreten kann, wo du dann so VR-mäßig so Räume programmieren kannst und dann gehst du in diesen Raum rein und kannst einfach so, also es gibt dann so Sherlock-Folgen, da sind die alle im Kostüm und im alten London und lösen so Sherlock-Fälle
genau.
Und so.
Genau, das wollte ich gerade fragen, ist das schon, also sind das schon die Folgen auch so, wo die auf einmal auf komischen Planeten rumhängen und im Mittelalter auf einmal sind und so?
Ja, in diesem Raum, ich komme gerade auf den...
Ach, das ist in einem Fan. Raum. Ich dachte, die landen dann auf so verschiedenen Planeten oder so.
Nee, es gibt auch Planeten, krass. Dass sie dann verschiedene, ja, Planeten finden, wo die Bewohner noch in einem anderen Stadium sind. Die dürfen sich auch eigentlich nicht einmischen.
Das sind wahrscheinlich so Special-Folgen. Das sind wahrscheinlich auch so Special-Folgen, ne? Weil so die normalen Folgen auch, ist ja wahrscheinlich...
Die dürfen sich auch eigentlich nicht einmischen laut Direktive, bevor eine Bevölkerung in der Lage ist, interstellar zu reisen. Sobald die das können... Fliegen die hin und sagen, yo, oder kurz bevor die da dran sind, gehen sie hin und sagen, yo, ihr seid kurz davor, jetzt ins Weltall zu treten, seid gewarnt, es gibt Regeln und so, ne, dies, das, wir stellen uns schon mal vor. Und dann gibt's auch jetzt Folgen, Data hat irgendwie Kontakt aufgenommen mit einem kleinen Mädchen, also der Computer hat aufgenommen mit so einem kleinen Mädchen über Funk, die irgendwie sagt, ja, hier sind irgendwie Vulkane, die platzen und meine Eltern haben Angst und ich weiß nicht, was wir machen sollen. Und Data so, ja, scheiße, keine Ahnung, also er wusste genau, was passiert, er hat ja den Planeten gescannt und so, ne? Aber die waren halt noch nicht so weit, irgendwie überhaupt Raumschiffe zu bauen. Das heißt, eigentlich durften die sich jetzt nicht einmischen, aber gleichzeitig haben sie gemerkt, woran es liegt und hatten auch eine Lösung, dieses Volk jetzt zu retten, diesen kompletten Planeten.
Ne? Wieder auch so ein riesiges philosophisches Bams, Ding, Alter.
So, ne? Und der Captain erstmal angenervt von Data, dass er überhaupt Kontakt mit so einem Mädchen aufnimmt, ne? Sie wissen doch, das ist verboten und so, und dann schalten sie es bitte ab und so, ne? Sie brechen jetzt den Kontakt ab und dann hört man nochmal das Mädchen und dann sagt auch Picard so, Data, bitte lassen Sie es. Gerade hat diese Person eine Stimme bekommen. So, und dann war so klar, jetzt haben alle gerade das Mädchen sprechen hören. Und jetzt können sie nicht mehr sagen, brich den Kontakt ab, sondern jetzt müssen sie was tun. So folgen halt auch. Und das in so einer bekackten Star Trek, weißt du, mit irgendwie Krieg der Sterne mäßig, da fliegen da rum und schießen mit Phasern rum. Aber die haben auch doch echt geile Folgen dabei. Das ist immer gut erzählt, das sind immer gut 40 Minuten Fernsehen, Alter, ey.
Aber du hast ja gesagt, eine gute Serie arbeitet auf etwas hin. Hat denn Star Trek ein Ende? Gibt es da irgendwie ein klassisches Ende?
Ja. Weil wie bei Captain Kirk ist es bei Captain Picard auch so, dass sie dann irgendwann aus der TV-Serie Kinofilme gemacht haben.
Ja.
Von Kirk gab es ja auch, glaube ich, nur 2 oder 3 Staffeln von der TV-Serie. Das sind irgendwie 20 Folgen oder so, oder 30 Folgen. Das ist super übersichtlich. Und dann
war das war danach.
Nee, das war ganz am Anfang. Kirk war ja der Erste das mit Spock und so.
Ah, okay.
Davon gibt's super wenige Folgen fürs Fernsehen. Dann kam eine Zeichentrickserie und dann haben sie die Kinofilme gemacht, die dann wieder erfolgreich waren mit Kirk. Und gleichzeitig fing aber Picard im Fernsehen an und irgendwann hat Kirk im Kino aufgehört und Picard hat quasi im Kino übernommen. The Next Generation dann im Kino. Und da gibt's ein Ende, da ist dann die Enterprise kaputt und Captain Picard steht irgendwie auf der Brücke mit William Riker, mit Jonathan Frakes.
Und geht mitunter.
Und führt nochmal einen Monolog. Geilen. Weil Riker guckt so auf die kaputte Brücke und sagt so, ich habe mich eigentlich immer als Captain dieses Schiffes mal gesehen. Ne? Und dann sagt Picard irgendwie was ganz Schlaues ganz am Ende.
Ja, sehr gut. Ja, dann gehen wir auch mal, wir gehen jetzt nicht mit dem Schiff des Podcasts unter, weil noch schwimmt unser Podcast-Schiff.
Es dümpelt.
Aber wir gehen mal in die Pause.
Bis gleich.
Bis gleich.
Die 2 vor der Lampe wird präsentiert von Radidadu Bang Bang. Bang Bang.
Bang Bang.
Geile Öko-Omas suchen ein Zuhause und einen Dick.
Das ist jetzt so lange her. Ich kann mich wirklich nicht erinnern. 14, vielleicht 15 Jahre. Da hat dein Großvater noch gelebt. Eieiei, das wäre doch mal was. Das ist so lange her. Ich kann mich kaum erinnern. Ich kann mich kaum erinnern.
Hey, da sind wir ja schon wieder da.
Uhuh.
Ganz schnell sind wir zurück.
Uhuh.
Tibor,
ha?
ich habe mich letztens was gefragt.
Ne?
Wann
ha?
Entscheiden sich Menschen eigentlich dazu? Also wann kommt der Tag, wo ein Mensch zu Hause sitzt und sich dazu entscheidet, ja, ich kaufe mir jetzt ein Liegefahrrad? Weil diese Leute, die ploppen ja nicht einfach so auf der Straße, sondern das sind ja keine installierten NPCs bei einem Videospiel, sondern es muss ja wirklich irgendwann mal, muss doch die Entscheidung aktiv zu Hause gefallen sein, ich hab's, das nächste Ding wird ein Liegefahrrad. Und ich verstehe das nicht. Warum kaufen Menschen, das ist doch das Dümmste, was es gibt. Was ist überhaupt der Sinn dahinter? Was ist so, dass das unique Ding an einem Liegefahrrad. Was ist es?
Tja, also ich glaube, der Grund liegt daran, die Medizin ist weit gekommen. Aber es gibt immer noch Medikamente, die verschrieben werden an schwangere Frauen und dann fällt einem erst 20, 30, 40 Jahre später auf, dass man das nicht hätte machen sollen. Und ich glaube, einer dieser Side-Effekte sind diese Männer, gerade Männer. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Frau in einem Liegefahrrad gesehen, sondern Männer in kurzen Hosen auf Liegefahrrädern.
Ja.
Mit kurzen
meistens
Radlerhosen,
auch so,
nackte
meistens
Beine.
So, so ab Ü40 fängt es dann an.
Ja.
Und dann haben die auch so eine, und dann haben die auch diese, dann haben die so eine Fahne oben an so einem Bommel dran, die eigentlich nur so Kinder haben, damit man die dann sieht, weißt du? Und mir auch so denke, also guckt ihr euch denn nicht selber an, wenn ihr dann so neben so einem Bus steht und weißt du, die Reflexion von dieser Busseite euch anzeigt, wie ihr auf diesem Ding liegt.
Wenn ihr so mit eurem Gesicht auf Auspuffhöhe des Busses seid und eure Reflexion seht im Auspuff.
So neben dem, meine ich, so neben dem, ja, genau. So, was denkt man sich dann, wenn man sich da drinnen liegen sieht, mit dieser Bommelfahne, die oben noch
die
so
denken
über
sich,
dich
guck
am
dir meine schönen nackten Beine an, denken die sich. Also, hab ich schöne Sandalen
ich versteh
an,
es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Also ein Liegefahrrad ist doch das Merkwürdigste, was es irgendwie...
Und das läuft so 20, 30 Jahre ja schon so nebenbei, ne? Das war auch nie mehr, nie weniger. Es war immer so eine kleine Anzahl an Männern Ü40, die damit durch die Gegend fahren. Mit so einer Fahne hinten dran.
Stimmt. Es war nie ein
vielleicht
Trend.
Vielleicht ploppen die irgendwie aus so einem schwarzen Loch raus und fahren einmal so durch die Stadt, weil es dann auf der anderen Seite plopp wieder rein. Wie so Lemminge.
Ich hatte auch gedacht so, ne? Vielleicht ist es halt doch, dass sie irgendwie so aufploppen. Und dann, genau. Und dann sind die einfach wieder weg, weißt du? Dann kann man so kurz mit denen interagieren. Dann hat man so 3 Antwortmöglichkeiten.
Kannst du einmal kurz beschimpfen. Und dann sind die wieder weg.
Genau, man kann verärgern, grüßen oder ausrauben, wie bei Red Dead Redemption. Und dann sind die wieder weg.
Ja.
Irgendwie sowas muss es sein. Aber es ist ganz merkwürdig. Also,
ist ein ganz komischer Typ.
Vielleicht hört ja jemand zu, der ein Liegefahrrad hat. Ja, aber
bitte hört auf.
Der soll dann bitte jetzt ausschalten.
Ey, was mir jetzt beim Spazierengehen aufgefallen ist, an so super vielen Ahornbäumen ist die Rinde abgeplatzt und liegt so auf dem Boden rum. Ich dachte erst, das wäre nur hier dieser eine Baum bei mir um die Ecke, so steht so ein riesen Ding, ne? Überall auf dem Boden, riesige Rindenplatten. Wirklich, der ganze Bürgersteig voll, die Büsche voll. So? Ich guck da hoch, habe ich dann auch gedacht, so ja, ist halt, mein Gott, passiert wahrscheinlich mal wie so Tannenzapfen oder weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht pellt er sich wie so ein, wie so eine Echse oder so.
Wie so ein Sonnenbrand.
Aber der andere Baum zum exakt am selben Tag auch angefangen, diese Rinde abzuwerfen, die Straße rauf. Dann war ich in Düsseldorf, da habe ich auch Bäume gesehen, wo überall die Rinde rumlag. So, dann habe ich gegoogelt, weil ich dachte, das habe ich so noch nie gesehen, so in der Menge, ne? Weil's mir, dann habe ich auch drauf geachtet. So wie wenn du beim Nummernschild aufs O achtest, wie komisch das O aussieht. Ihr werdet jetzt alle merken, das O sieht richtig komisch aus. Man hat noch nie drauf geachtet, aber jetzt, wo ich es gesagt habe, werdet ihr sehen, das O sieht irgendwie aus wie ein Ei. Nee, und dann ist es mir überall aufgefallen. Ich habe gegoogelt, ja, also es gibt wohl, ja, das Phänomen gibt's und manchmal machen Bäume das, wenn es zu wenig geregnet hat. Nee, hat es jetzt nicht unbedingt, ne? Wenn die Stress ausgesetzt sind, weil irgendwie neu umgetopft oder umgepflanzt oder irgendwie eine Äste abgesägt, zu spät im Jahr, nee, auch nicht. Kann ja nicht, also wär mir aufgefallen, ich achte auf sowas, wann hier Bäume geschnitten werden, ne, im Jahr. Auch nicht so früh, wegen der Vögel, mit den Hecken, ne? Ich sehe da, Herr Schneider, Sie haben schon wieder Hecken gestutzt, dann ist noch März. Da dürfen Sie noch gar nicht. Naja, oh, wir haben Sonntag, ich darf nicht so rumbrüllen. Ich habe heute schon den Hulk Hogan aufgenommen, früh morgens hier. Und eine andere Erklärung ist irgendein scheiß Pilz. Und da habe ich keinen Bock drauf, weil da wird der Pilz so beschrieben, dass die Rinde abfällt und irgendwann verbreiten diese Bäume so ein schwarzes Pulver, was super giftig ist für den Menschen. Will ich nicht. Was redest du mit Zahnlücke, Baum?
Aber das ist doch, Brother, Nee, aber das ist gruselig, weil diese ganzen Rindenabfalldinger, das war ein gutes Wort dafür, dass hier Rinde abfällt, die Rindenabfalldinger, die hast du auch in Köln überall, weil diese ganzen Ahornbäume sind noch, ja, die sind überall im Rheinpark und jedes Mal, wenn ich im Rheinpark bin, ist da immer diese Rinde am Boden.
Ja, so ein bisschen ist ja normal, aber das war jetzt wirklich flächendeckend an allen Ästen überall ein Drittel abgefallen, über Nacht.
Das ist
schon komisch. Das ist schon viel.
Das ist schon besorgniserregend.
Sag ich jetzt mal, als Amateur, der das erste Mal in seinem Leben darauf achtet, auf Rinde von Ahornbäumen, muss ich sagen, also ich gucke da das erste Mal jetzt da drauf und ich muss sagen, da stimmt irgendwas nicht. So funktioniert auch Journalismus. So der beste Journalismus. Man guckt irgendwo drauf und denkt sich selber, wie das wohl ist.
Ich als Amateur, da kriege ich direkt perverse Gedanken.
Egal. Als Amateur mit meiner festen Baumrinde. Oh Gott, ich mache gerade so einen Song, da geht es irgendwie um Let me put my Slytherin in your Gryffindor. Und ich habe irgendwie ein bisschen, ich weiß auch nicht, das hatte ich so, ich habe mir, manchmal mache ich mir noch nachts, schicke ich mir noch Sprachnachrichten, wenn ich noch eine Idee habe, kurz vorm Schlafen gehen oder so. Und scheinbar habe ich mir noch im Halbschlaf, habe ich mir noch diese Punchline irgendwie eingesungen über Telegram, so Let me put my Slytherin in your Gryffindor. Ja, aber irgendwie ist das
Wie schickst du dir das denn selber?
An gespeicherte Dateien oder so heißt das. Da schicke ich mir auch Songs hin, die noch in der Mache sind, dann exportiere ich die, schicke mir die selber über Telegram, dann kann ich mir die unterwegs anhören und überlegen, wo muss ich nochmal ran und so, machen wir dann Notizen. Wahnsinn. Gespeichertes heißt das auf Deutsch und manchmal heißt es auf dem Englischen saved. Weil mein Telegram ist auch manchmal auf Englisch, manchmal auf Deutsch, ist ganz komisch.
Bei mir aber auch so, es ist auch bei mir,
wenn Putin
auf
furzt,
Instagram manchmal.
Dann wird es plötzlich wieder Englisch.
Deutsch.
Ja. Stimmt, ja, Instagram auch.
Ey, Tibor.
David.
Ich bin krank.
Mhm. Ach so, echt?
Ich habe...
Der war gut, ne?
Nein, pass auf. Ich habe das sogenannte Impostor-Syndrom.
Das habe ich schon mal gehört. Warte mal, Impostor-Syndrom. Das ist, wenn man sich die Zähne nicht putzt, ne?
Genau, dass wenn man sich die Zähne nicht putzt, dann sehr viel zunimmt und dann unlustige Witze macht. Nein, das ist, wenn man, guck mal, pass auf. Ich habe es zum ersten Mal in einem Podcast gehört, vor Jahren, den ich mal gehört habe. Und da hat einer darüber geredet, dass er arbeitet auch in so einer Kreativbranche, wie wir, ne? Wir sind ja auch kreative total. Menschen. Und er hat immer das Gefühl, dass morgen rauskommt, dass er gar nichts kann, er als Betrüger auffliegt und dann nicht mehr engagiert wird.
Das höre ich oft, ja.
Und ich habe, und als ich es zum ersten Mal gehört habe, vor Jahren, habe ich mich zu 100% da drinne wiederentdeckt, weil ich habe genau dasselbe. Ich habe jedes Mal, wenn ich irgendwie besetzt werde, wenn ich ein Casting habe, wenn ich irgendwie zum Drehen bin, wenn egal was ich mache, ich habe immer das Gefühl, dass jetzt noch ein Dreh und dann kommt raus bei den Castern, bei den Regisseuren, der David, was spielt der hier eigentlich seit Jahren? Der hat sich da so durchgewuselt, der kann eigentlich gar nichts. Ciao, weißt du? Und pass auf, jetzt habe ich letztens so einen Beitrag gesehen von Lutz van der Horst, das ist der Kollege von der Heute-Show vom ZDF, dass der das auch hat. Ach, und da haben die darüber einen Beitrag gemacht und das heißt, das ist das sogenannte Impostor-Syndrom. Hm. Das ist, wenn man trotz persönlichen und beruflichen Erfolg immer wieder denkt, ich kann eigentlich nichts, das war alles nur Glück, bald werde ich als Betrüger entlarvt. Ja. Und ich hab das zu 1000%, Alter. Das ist so. Und das ist wirklich, das geht auch nicht weg. Das ist auch nicht weg, weißt du? Weil das Ding ist so, man kann ja auch jetzt, und das soll jetzt gar nicht so blöd klingen oder so, ne, aber ich habe ja auch schon in Sachen mitgedreht, die erfolgreich waren und so.
Ja, aber
so,
kann man
ne?
da nicht rangehen irgendwie an dieses Syndrom? Da gibt's doch bestimmt ja, Leute, da, die sich schon
ja, genau,
damit auseinandergesetzt
da war noch so,
haben.
Da waren noch so Tipps, ne, da sagt man, man sollte sich dann klar so eine Liste machen, was habe ich bis jetzt erreicht? Ist das wirklich sozusagen, also sind meine Gedanken mit der Tat, also mit der Realität vereinbar und so? Und wenn man dann sich oft sozusagen nochmal wieder gegenwärtigt, was habe ich eigentlich bis jetzt geschafft, so, und auch persönlich oder beruflich, und dann diese Zweifel aber auflistet, sieht man schon alleine haptisch auf dem Zettel, dass das nicht im Einklang steht und so. Und das kann so eine kleine Hilfe sein und so. Ich meine, ich hatte das jetzt auch nicht blockierend irgendwie, dass ich jetzt irgendwie nicht mehr rauskomme oder dadurch sich bei mir tiefe Depressionen entwickeln oder so, ne? Aber dieser slightly Grundgedanke habe ich immer, weißt du? Und das ist wirklich, es ist dieses Impostor-Syndrom. Crazy, ne?
Hoffentlich kommt nicht raus, dass ich eigentlich gar nichts kann. So.
Genau, genau.
Guck nicht genau.
Genau,
hin.
Genau, genau.
Cut, okay, danke,
genau.
Schnitt.
Exakt, weißt du?
Ja, miesen.
Crazy, ne?
Aber
crazy, dass es das gibt.
Das echt, ja, und auch so flächendeckend, ne? Und gerade im kreativen Bereich habe ich das häufig gehört. Weil es auch nicht so Greifbares ist. Du kannst ja nicht sagen, ich habe in der Firma angefangen vor so und so vielen Jahren und den Titel habe ich jetzt und das ist mein Monatsverdienst. So kann man zumindest irgendwie rechnen oder gucken. Aber bei kreativen Sachen, weiß ich nicht. Ja, schon schwierig. Meine Mutter wird manchmal immer noch wach und hat Angst, hat geträumt irgendwie oder hat das Gefühl, dass ihre Abi-Prüfung nochmal, ihre Abi-Noten nochmal überprüft wurden und es kam raus, es hat nicht gereicht fürs Abi und das ganze Studium wäre dahin fällig. Also die ist schon pensionierte Lehrerin. Die hat zu Ende studiert, die hat den Job zu Ende erledigt und hat aber immer noch manchmal so, wenn sie wach wird, so fuck, es ist rausgekommen, mein Abi ist nicht gültig.
Aber,
und jetzt?
Aber das ist ja aus so einem Schrecktraum heraus.
Ja, das ist mehr so ein Traumding. Ja, ist jetzt nicht, dass du so durch die Gegend läufst und denkst, gleich nehmen sie mir die Pension weg, weil er kommt raus irgendwie.
Ja, nee,
ich hab im Abi geschummelt oder
krass.
So.
15 Jahre nach der Pensionierung, scheiße, morgen kommt raus, das war alles nur. Morgen nehmen sie mir die Rente ab. Morgen wollen sie nochmal, morgen zitieren sie mich nochmal zum Schulamt.
Boah, aber da gibt's ja auch wirklich so Mörder, die irgendwie die Stadt wechseln und dann wirklich ewig in der Angst leben, gleich kommt die Polizei rein und tritt dir die Tür ein und nehme ich mit und dann passiert es ja auch manchmal, ne? Und dann sitzt die Familie und dann, was ist denn passiert? Ja, vor 25 Jahren, ja, aber wir haben vor 23 Jahren erst kennengelernt. Scheiße.
Ja, wie dieser absolut gruselige Typ, der damals seine Frau da in der Wand einbetoniert hat, wo noch die 18-jährige Tochter das Kellerzimmer hatte. Wo dann nach 4 Jahre langer neuen Recherche, das war so ein Deutscher, der saß sogar noch bei Stern TV und hat so heulmäßig, ja bitte komm zurück und ich weiß nicht, wo sie ist. Und dann kam einfach so 4 Jahre später, kam halt raus, dass der die halt umgebracht hat.
Oh Gott, ey.
Und auch durch Befragungen der Nachbarn, weil dann ist dem Nachbar irgendwie aufgefallen, dass der so im Januar auf einmal im Garten so Zement neu aufgeschüttet hat und so und dann kurz nachdem die Frau verschwunden ist und so. Und dann hat die Polizei bei dem geklingelt. Und jemand wurde die Tür aufgemacht hat, die Polizei stand da nur mit einem Hausdurchsuchungsbefehl, der hat direkt seine Hände nach vorne gegeben, hat gesagt, ja, sie ist im Keller in der Wand.
Oha.
Und der muss wirklich 4 Jahre lang jeden Tag damit gerechnet haben, heute kommen sie. Bei jedem Klingeln, bei jedem Auto, was am Haus vorbeifährt, bei jedem Lieferanten, der vor dem Haus hält, heute kommen sie. Alter, ich glaube, mit dem Druck würde ich nicht, Alter, das ist doch krank, Digga. Das ist doch, ich meine, die Tat an sich ist eh schon krank, aber dieser Druck damit, boah.
Pass auf, ich erzähle jetzt was und ich Überlege ich währenddessen, wie ich es formuliere, weil ich glaube, ich kenne so eine Person, die so durchs Leben läuft. Ich habe mal ein Gespräch mitbekommen, okay. Da ist jemand verstorben, unter ziemlich komischen Umständen. Und es war ein Mord im verschlossenen Raum, für alle Kenner. Und da war aber auch Stab und dann habe ich noch ein Gespräch gehört. Wenn man das dann, ja. Also ich kann nicht mehr sagen, weil crazy shit, ich weiß nicht, wer hier zuhört. Ich will nicht auch nicht sagen, um wen es genau geht, aber ich bin mir ziemlich, also ich bin mir zu 99% sicher, dass ich eine Person kenne, die auch so durchs Leben läuft und denkt, scheiße, die können jeden Moment reinkommen und es kommt noch raus.
Alter,
und wenn es mal rauskommt, dann werde ich mich melden und sagen, ich hätte da auch noch eine kleine Geschichte, ja. Die vielleicht das Bild komplementiert.
Kannst du mir den Bildartikel schicken, wo der sich mit so einem Lights-Ordner im Gerichtssaal.
Eine Person wusste in diesem Gespräch, dass ich in der Nähe bin und dann haben die aufgehört zu sprechen auch. Also ich habe so gefühlt, dass plötzlich meine Anwesenheit irgendwie eine Rolle gespielt hat. Weißt du, wenn man sowas fühlt, auch im Nacken, so, ja, oh, jetzt gucken sie mich an, deswegen unterbrechen die ihr Gespräch. Crazy shit.
Aber wie nah standest du denn zu diesen Personen? War das so 5 Leute, die
Meter?
Ich
habe jedes Wort verstanden.
Krass. Okay. Und dann haben die dich gemerkt und dann.
Ja.
Okay. Wahnsinn. Dark shit, Digga.
Dark shit. Krass. Ja, du hast schon gesagt, du bringst heute ein paar komische Themen mit. Jetzt sind wir hier gelandet.
Ja, dann. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid.
Es tut mir leid, dass ich die Geschichte nicht detaillierter erzählen kann. Also es ist eine wirklich gute Geschichte.
Nein, um Gottes Willen.
Ich will nichts aufkratzen, was auch vielleicht gar nicht da ist. Vielleicht, also 1% Zweifel habe ich halt, ne?
Ja. Ja, nimm dich da auch nicht selber in die Schusslinie. Nicht, dass irgendwann es bei dir klingelt.
Ah, sollen sie herkommen, Alter. Weißt du, wie alt die mittlerweile sind? Die klatsch ich um, ey. Boxe ich die Hüfte raus. Easy peasy.
Ey, Tibor. Hm? Kann ich selber meine Miete einfach so senken, nicht mehr so komplett bezahlen, wenn mein Vermieter einfach so Sachen nicht repariert? Ist jetzt vielleicht ein bisschen uninteressant, aber seit 4 Wochen, wir haben ja ein großes Bad und so ein Gäste-WC. Da ist aber nur ein Klo drin und dann einfach ein großes Bad. Mhm. So. Und seit 4 Wochen ist unser Spülkasten kaputt. Der ist einfach so durchgebrochen. Mhm. Ne? Und ich habe wirklich so vor 4 Wochen bei meinem Vermieter angerufen. Ja, hier, ne, wäre mal gut, wenn ihr das reparieren würdet und so, weil ich muss halt immer mein Wasser abstellen, weil das sonst überläuft.
Ach so, okay. So.
Der überläuft sonst, also der stoppt einfach nicht mehr den Wasserzugang so. Und jedes Mal, wenn ich jetzt dusche, stelle ich das Wasser an, dusche schnell, in der Hoffnung, dass er in der Zeit nicht voll läuft und stelle dann ganz schnell das Wasser wieder ab. Und das ist meine Tortur und dann läuft der erst langsam ab, der Spülkasten.
Dann würde ich aber auch schlecht schlafen.
So, und das ist wirklich meine Tortur seit 4 Wochen. Und ich habe auch schon 3-mal angerufen. Ich war jedes Mal nur in der Warteschleife. Einmal habe ich dann bei so einem Notdienst angerufen. Sagte, ja, bei einem Rohrbruch kommen wir. Bei anderen müssen sie selber so. Ich habe schon überlegt, ob ich einfach lügen soll, ob ich einfach sagen soll, ey, hier ist ein Rohrbruch, aber dann kommen die halt mit so einer riesigen Anfahrt, weißt du, dann habe ich hier so einen scheiß Spülkasten, der repariert werden muss, so. Und ohne Scheiß,
ja, ich hab's
einfach gedacht, ne? Ich zahle jetzt einfach nicht mehr.
Ich meine, du hast dich ja jetzt mehrere Male bei denen gemeldet und die wissen, dass das Problem gibt. So, ich würde jetzt nicht einfach weniger Miete zahlen, aber vielleicht den Druck erstmal erhöhen. Also, ehrlich gesagt, das Einzige, was wahrscheinlich funktioniert, ist ein Schreiben vom Anwalt. Weißt du, dass er einfach nur eine Anwaltsadresse draufsteht und eine entsprechende Unterschrift unten drunter, dass die ein bisschen Schiss bekommen und dann was machen. Und wenn dann nichts passiert, dann kann man halt sagen so. Dann kann man das ankündigen, glaube ich, dass man sagt so, sie haben sich nicht gekümmert, deswegen werde ich in den nächsten 3 Monaten erstmal so und so viel Euro weniger zahlen. Und dann kann man das wahrscheinlich durchziehen. Aber einfach so ohne Ankündigung und so wahrscheinlich nicht. Dafür ist wahrscheinlich auch in Deutschland der Monat noch zu kurz. Da muss es erst ein Jahr lang vorliegen oder so, das Problem, weißt du, man da einfach so. Aber 100 pro gibt es dann einen Weg, aber das ist halt ein Weg, den man dann gehen muss.
Aber wenn ich mir so einen Anwaltsnamen ausdenke, dann muss das, wenn ich mir so einen Anwaltsnamen ausdenke für den Brief, dann muss das so ein Und-Name sein, weißt du, so Schäfer und Schäfer oder so, weißt du?
Ich dachte jetzt an einen echten Anwalt, aber.
Ach so. Ich denke mir jetzt einfach so.
Nein, da muss halt so ein Brief auf dem Tisch liegen, der dann offiziell kommt von einem Anwalt, dazu sagen, oh, guck mal, hier, Hilfe, Kanzlei, so und so. Wir reagieren mal schnell, bevor der uns jetzt hier noch anzeigt oder so.
Ja, okay. Dann werde ich das mal angehen. Ja.
Ja. Aber nervig ist sowas. Ne? Entweder man lässt es dann schleifen und man muss irgendwie ein halbes Jahr warten, bis was passiert. Oder man kümmert sich oder man baut selber. Aber es und reicht dann die Rechnung
super
ein.
Super nervig. Das ist halt immer so der große Vor- und Nachteil zu irgendwie Privatvermietern oder halt großen Mietkanzleien irgendwie, weil bei großen Mietkanzleien, die lassen dich in der Regel in Ruhe, egal was du bei dir in der Bude machst, ne? Du kannst irgendwie, kannst rauchen, du kannst Tiere halten, auch wenn das alles irgendwie so, weil das checkt ja eh keiner, wenn die irgendwie so 80.000 Wohnungen haben, ne? Es sei denn jetzt natürlich, da beschwert sich jetzt direkt ein Nachbar oder so, aber so vom Vermieter selber.
Der rauchende Tiere. Steht, okay, das ist so zu viel.
Vom Vermieter selber steht jetzt keiner bei dir in der Bude oder so. Ja. Dafür dauert es aber teilweise relativ lange, bis du auch mal jemanden erreichst. Ne? Bei privaten Vermietern, wenn das jetzt so eine Oma ist, die unten wohnt im Erdgeschoss so, da habe ich schon alles gehört, wie die teilweise einfach so in der Wohnung steht oder so. Mhm. Irgendwie Sachen kontrolliert, Alter. Dafür wird aber auch direkt irgendwie die Glühbirne ausgewechselt, sobald sie im Treppenhaus kaputt ist. So, ne? Also das sind halt immer so diese Vor- und Nachteile so. Naja, muss man halt dann irgendwie so ein bisschen abwägen können, so. Ey, apropos abwägen, eine Sache noch, Tibor.
Ja.
Adele macht eine Riesenshow in München. 10 Konzerte. Oh. Ne?
Wow.
Riesending, weil die in ganz Europa, die wird alle europäischen Fans nur in München abgrasen.
Wow.
So. Und dafür planieren die jetzt, finde ich auch sehr geil, dafür asphaltieren die und planieren die jetzt so die Münchner Messewiese. Und weil die will auch so eine eigene, das ist so Outdoor soll das sein, die will da, die geht nicht ins Stadion, sondern es wird für sie extra gebaut.
Wow. Ne?
Und die pennt dann einen ganzen Monat in München. Und die schläft in so einem übelsten Luxushotel und die zahlt 30.000 Euro pro Nacht für ihr Hotelzimmer. Pro Nacht. Alter. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Das sind in 30 Tagen sind das 900.000 Euro. Dafür kannst du ja eine Eigentumswohnung in der Münchner Innenstadt kaufen. Also das ist doch, in was für Dimensionen lebt man denn da? 900.000 Euro als rohe Hotelzimmerkosten.
Das ist krass.
Das ist doch krank. Fast eine Million, Alter, das ist doch Wahnsinn.
Ja, da fragt man sich, was muss die mit der Tour verdienen, ne? Das muss ja echt sich lohnen.
Mit diesen 10 Konzerten, ne? Mit diesen 10 Konzerten. Ja, die hatte ja anderthalb Jahre in Las Vegas ihre Show. Die hat ja jede Woche in Las Vegas eine Show gehabt. Ausverkauft, seit 2 Jahren oder so. Jede Woche.
Ja, und da geht es ja nicht nach Sitzplätzen, sondern da kriegst du einen Vertrag und da kriegst du irgendwie deine Millionen im Monat, ne?
Genau, da wird die Milliarden mit verdient haben in den letzten 2 Jahren. Also,
das sind ja immer so Hotels.
Hunderte Millionen definitiv.
Das sind ja so Hotels, da hast dann deine 5 Shows in der Woche und die hauen irgendwie ein Gesicht riesengroß an die Fassade und das ist dann auch so das Highlight, ne? Der Saison. Wir haben Adele und dann geben die auch richtig Scheine raus, ey. Ja. 30.000 die Nacht, wow.
Das ist schon heftig.
Auf der anderen Seite, wenn du jetzt so eine Hütte kaufst, musst du natürlich dann Leute irgendwie noch engagieren, die irgendwie dir den Kühlschrank voll machen und so, weil du bist ja den ganzen Tag da am Singen und alles.
Ja, absolut.
Und dann hast du auch wieder Kosten, ne? Und im Hotel hast du halt schon alles inklu.
Total. Alleine die Verträge und so, dann hat man danach dann so eine Bude in München irgendwie. Was will ich damit, wenn ich in L.A. in meiner Villa hänge? Und klar, dass man dann natürlich irgendwie die Supreme-Präsidenten-Suite sich eher mietet. Aber alleine, wenn du dir vorstellst, in was für Dimensionen du da also lebst, Alter. Ne? Also 900.000 Euro Hotelkosten für einen Monat. Also für 30 Tage. Wahnsinn. Wahnsinn, Alter.
Ja, hoffentlich macht ihr das mit den Steuern und so richtig. Nicht, dass sie dann in Bredouille gerät wie Shakira damals. Die hat ja einen riesen.
Ist sie in Bredouille geraten? Ja, weil sie keine Steuern in Deutschland gezahlt hat.
Nee, in Spanien. Was? Die wäre fast im Knast gelandet, weil irgendwie Spanien sagte, ja, du wohnst ja schon immer hier irgendwie so als Hauptsitz. Und sie so, nee, mein Hauptsitz war bis da und da war der in Kolumbien. Aber jetzt erst seit ein paar Jahren in Spanien. Und da wollten irgendwie eine Steuernachzahlung haben, weil sie meinten, dein Hauptsitz ist schon länger hier. Und dann wäre die fast in Spanien im Knast gelandet, der Shakira. Aber dann hätte ich eine Brieffreundschaft mit dir gehabt, bestimmt. Weißt du? Wäre ich da hingefahren, hätte ich so einen Hörer in der Hand gehabt. Shakira, I wait for you outside. I'm there.
Das ist dein Syndrom, das Shakira-Syndrom.
Shakira.
Du bist krank, Tibor. Du bist pervers und krank. Du hast das Shakira-Syndrom.
Let me put my Slytherin.
Alright, Freunde. Dann bis nächste Woche. Bleibt alle gesund und genießt das Wetter. Tschüss.
Yes. Let me put my Slytherin in your Gryffindor. I wanna put my Slytherin back and forth your Gryffindor. May I spell my magic way all day? Eat my way through Gryffindor. My wooden rent, that's once or more.